Ich habe das Pult mal ein bisschen gerader gemacht, nicht, dass das so eine schräge Predigt wird. Neulich im Bus, da stieg ein Herr ein und hielt sein Portemonnaie zum Bezahlen in der Hand. Das Fach mit den Münzen proppevoll. Er hat eine Weile drin rumgekramt und kam dann doch zu dem Schluss, mit einem Geldschein zu bezahlen ist einfacher. Eine Vierteldrehung, um an den Schein dran zu kommen. Leider hat er vergessen, vorher das Münzfach zuzumachen. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Das ganze Kleingeld auf dem Boden. Mann, oh Mann, war der sauer. Das hat er dann auch zum Ausdruck gebracht. Herrgott nochmal. Ich weiß nicht, ob dieser Mann an Gott glaubt, aber der Herrgott ist in seinem Sprachgebrauch durchaus gegenwärtig. Als theologisch interessierter Mensch muss ich zugeben, diese Formulierung ist nah dran an dem, was die Bibel uns sagt. Ich bin der Herr, dein Gott, so fangen die Gebote an. Ich bin der Herr, dein Arzt, heißt es woanders. Der Herr ist mein Hirte. Da ist in der Bibel vom Herrn der Heerscharen die Rede, vom Herrn Zebaoth, vom Herrn dem König. Wir halten fest, Gott ist der Herr in Großbuchstaben. So steht es in unseren Bibeln, so singen wir es in unzähligen Liedern, so sprechen wir Gott an im Gebet. Durchweg männliche Bilder. Ich frage mich, ist das in der Bibel auch so? Durchweg männliche Bilder von Gott? Ich frage, wie männlich ist die Darstellung von Gott in der Bibel? Ich lese Hosea 11, Vers 9. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. So steht es in vielen Übersetzungen, Hosea 11, Vers 9. Das ist ein scheinbar harmloser Text. Weniger harmlos allerdings erscheint er, wenn man Folgendes bedenkt. Im hebräischen Text kommt das Wort für Mensch, Adam, gar nicht vor. Da steht das Wort Ish und das heißt Mann. Der Text lautet dann, Gott bin ich und kein Mann. Das ist schon ein bisschen quer, oder? Nun wird kein Übersetzer behaupten können, ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Nein, nein, das ist schon Absicht, dass man das anders übersetzt, als es dasteht. Gott als Herr, das ist Männern ganz recht, die Aussage von Hosea dagegen unter Umständen ganz und gar nicht. Da ist also an vielen, vielen Stellen in der Bibel vom Herrn die Rede und dann lässt Gott durch Hosea ausrichten, Gott bin ich und kein Mann. Wie verträgt sich das? Ich habe mir ein Symbol überlegt für die männliche Rede von Gott. Wenn wir mal die erste Folie bitte. Okay, kannst du dann mal die zweite Folie anklicken einfach? Okay, danke schön. Ihr seht hier einen Berg in Österreich. Stellt euch vor, ihr wärt da im Urlaub. Und ihr wollt zu dem Holzpavillon da oben. Der Zugang über diese steile Felswand. Würdest du da hochklettern? Vielleicht gibt es einen Bergsteiger unter uns, ich weiß es nicht. Der würde natürlich sagen, klar würde ich das. Aber die meisten von uns werden wahrscheinlich sagen, lass mal. Ich mit meiner Höhenangst sowieso. In Urlaubsprospekten wird das allerdings immer einseitig dargestellt. Immer nur der Pavillon mit dieser Felswand. Da entsteht der Eindruck, zum Pavillon geht's halt nur so über die steile Wand. Trotzdem könnte man sich natürlich die Frage stellen, gibt's nicht noch einen anderen Weg? Gibt's nicht noch einen sanfteren Zugang, einen begehbaren Weg nach da oben? In der Tat, den gibt's. Ist der gleiche Berg, ist der gleiche Pavillon da oben, aber dieser Zugang sieht anders aus, oder? Einladender. Ja, wenn ich jetzt fragen würde, wer würde da hochgehen, vielleicht auch noch nicht alle, aber wesentlich mehr als bei dem ersten Zugang. Meine Lieben, es geht nicht, um das ganz deutlich zu sagen, es geht nicht um richtig oder falsch. Am Seil da die steile Wand hoch ist ja nicht falsch. Aber die Frage ist, welcher Zugang ist für mich der passende? Es mag ja durchaus sein, dass jemand sagt, wenn die Bibel vom Herrn Zebaoth spricht, vom Herrn der Heerscharen, also letztlich von dem Kriegsgott, und das ist immerhin die häufigste Gottesbezeichnung im Alten Testament, dann kann es sein, dass jemand sagt, das ist genau der Zugang, den ich brauche. Mir allerdings sagt das persönlich nichts. Nicht jeder findet in diesem Bild seinen Zugang. Oder das Bild des Vaters. Der eine findet darin wichtige Impulse, der oder die andere verbindet mit dem Vater nur schlimme Erfahrungen, schnürt einem vielleicht die Kehle zu. Ist es unter diesen Umständen verwunderlich, wenn da keine enge Beziehung zu Gott entsteht? Zu Gott als Vater? Wer diese Erfahrungen hinter sich hat, der mag sich fragen, gibt es für mich einen anderen Zugang zu Gott? Andere Zugänge, denen wollen wir in dieser Predigt auf die Spur kommen. Gott bin ich, und kein Mann. Ein starker Text gegen die Einseitigkeit. Aber verträgt sich das mit der Rede vom Herrn? Naja, da wo wir ganz selbstverständlich Herr lesen in unseren Bibeln, in Großbuchstaben, da steht im Hebräischen nicht Herr, sondern der Eigenname Gottes, Yahweh. Was ist bedeutsam an dieser Unterscheidung? Naja, Eigennamen sind offen. Sie lassen Raum. Vornamen wie Tanja oder Johannes verraten über eine Person nicht mehr als das Geschlecht. Und andere Vornamen wie Kim oder Sascha noch nicht mal das. Bei Gott etwas anders. Sein Name lässt etwas erahnen von seiner reichhaltigen Persönlichkeit. Und gerade das ist in unserem Bewusstsein verschwunden. Oder denkst du über die Bedeutungstiefe von Yahweh nach, wenn du in der Bibel Herr liest? 6800 Mal der Eigenname Gottes in der Bibel, Yahweh, 6800 Mal ersetzt durch einen ungeheuren, engen Gattungsbegriff, Herr. Ich gehe jetzt nicht auf die Gründe ein, die dazu geführt haben, aber ich denke, das Problem ist offensichtlich. Diese Ersetzung hat zu einer dramatischen Veränderung geführt. Ein Beispiel: ein alter Freund von dir, Johannes. Ihr kennt euch schon sehr lange und ihr sprecht euch natürlich mit Vornamen an. Und jetzt wird dieser Freund, der Johannes, Direktor in dem Unternehmen, wo du arbeitest. Und du sagst auf einmal nicht mehr Johannes, sondern sprichst ihn an mit Herr Direktor. Ändert sich da nicht was ganz Entscheidendes? Auf einmal ist nur noch eine ganz bestimmte Rolle gemeint. Die Weite ist verloren gegangen. Durch die Ersetzung verarmt unsere Wahrnehmung von Gott. Es entsteht ein enger Fokus, der ganz wichtige Aspekte von Gott ausblendet. Deshalb sagt Gott in 2. Mose 3, als Mose fragt: Wie ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Jahweh, das ist mein Name für immer und so soll man mich anrufen. Man beachte, das mit der Ersetzung war nicht immer so. Es gibt eine jahrhundertealte Tradition, Gott mit Jahweh anzureden. Da hat man das ernst genommen. Jahweh, das ist mein Name für immer und so soll man mich anrufen. Das Ersetzen des Gottesnamens. Es sorgt dafür, dass wir nur die Felswand sehen, dass wir Gott ausschließlich in männlichen Bildern wahrnehmen. Es leistet der Einseitigkeit Vorschub. Welche Texte in der Bibel sagen uns, die Felswand ist nicht alles? Es gibt auch einen sanfteren Zugang zu Gott. Welche Texte? Einen Text gegen die Einseitigkeit haben wir gelesen bei Hosea. Ein weiterer, ihr kennt ihn alle: Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild und als unser Gleichnis. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, männlich und weiblich schuf er sie. Welche Konsequenzen für das Gottesbild ergeben sich denn, wenn wir das ernst nehmen? Auch die Frau als Ebenbild Gottes. Ist merkwürdig. Ganze Bücher gibt es zu diesem einen Text. Zu dieser Frage aber in den Kommentaren kein einziger Satz. Wie kommt das? Sind zufällig alle von Männern geschrieben. Wenn die Frau genau wie der Mann Abbild Gottes ist, warum wird dann das Vorbild, Gott, beharrlich nur als Mann dargestellt? Der einzige Grund: das Jahrtausende alte Monopol der Männer, ihre Sicht von Gott als Norm hinzustellen. Warum lassen sich die Frauen das gefallen bis heute? Mann und Frau sind Ebenbild Gottes. Es gibt einige wenige Übersetzungen, die das ernst nehmen. Eine davon ist die Bibel in gerechter Sprache. Ich lese den Text aus dieser Übersetzung vor. Da schuf Gott Adam, die Menschen als göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie geschaffen, männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. Stolpert man drüber, oder? Darf man so übersetzen? Als Kommentar steht in der Fußnote: Ist das Bild Gottes männlich und weiblich, so kann Gott nicht allein oder vor allem männlich dargestellt sein. Weswegen von ihm, ihr, männlich und weiblich gesprochen werden kann und muss. Meine Lieben, in einer Gemeinde wurde mir der Vorwurf gemacht, es geht dir darum, Gott zu verweiblichen. Nein, es geht mir darum, auf etwas aufmerksam zu machen. Gott wurde jahrhundertelang vermännlicht. Hier sind Einseitigkeiten entstanden. Es geht um die Frage, wie lassen sich diese Einseitigkeiten überwinden? Andere Zugänge finden, wohlbemerkt biblische, darum geht's. Wo sind die Bilder in der Bibel, die anders von Gott reden? Es sind verloren gegangene Bilder. Es sind vergessene Bilder. Vergessene Gottesbilder, Bilder, die es verdient haben, wiederentdeckt zu werden. Bilder, die das ernst nehmen, der Mensch nach Gottes Bild, männlich und weiblich. Es gibt eine Eigenschaft Gottes, an mehreren Stellen als erstes Kennzeichen Gottes genannt. Zum Beispiel im Psalm 103, Vers 8. Psalm 103, Vers 8, da heißt es, barmherzig und gnädig ist Jahweh, geduldig und von großer Güte. Was wird hier zuerst genannt? Barmherzig. Hebräisch Rachum. Das Hauptwort dazu, Barmherzigkeit bzw. Erbarmen, Rachamim. Ein kraftvolles Bild gegen die Einseitigkeit. Warum? Naja, wir ordnen bestimmten Begriffen ja Körperteile zu. Ja? Verstand, Kopf, Gefühl, Herz. Oder wir sagen, wenn uns etwas belastet, das geht mir an die Nieren. Und das Erbarmen, wo hat diese Empfindung Gottes ihren Sitz? Erbarmen, Rachum, sprachlich eng verwandt mit Rechem, Mutterschoß, Gebärmutter. Die Barmherzigkeit, das Erbarmen Gottes hat seinen Ort im Mutterschoß. Im Hebräischen ist das ganz eng miteinander verbunden. Beim Wort für Barmherzigkeit klingt automatisch auch Mutterschoß mit. Ist im Deutschen verloren gegangen. Das Wort Barmherzigkeit stellt die Verbindung mit dem Herzen her. Der wortgeschichtliche Zusammenhang ist dadurch verdeckt. Zwei Theologen, Silvia Schröer und Thomas Staubli, die wollten diese Zusammengehörigkeit deutlich machen. Ihr Vorschlag für die Übersetzung von Rachamim, Mutterschößigkeit. Die Mutterschößigkeit Gottes, da spüren wir, wo das vom Wort her herkommt. Erbarmen als Mutterschößigkeit, das zeigt mir, dass Erbarmen hat einen menschlichen Ort. Erbarmen, ja erbarmen muss ich mich, sagt Gott. Rechem, Phyllis Treibel übersetzt die Worte Gottes so: Darum erregt sich mein Mutterleib um ihn, ich will wahrhaft mütterliches Mitgefühl für ihn haben. Solche Texte sind Merkverse gegen die Einseitigkeit. Das Erbarmen, die Wärme und lebensspendende Mütterlichkeit ist zutiefst weiblich. Rachum und Rechem, das Erbarmen Gottes bergend, ein Ort, an dem wir heranwachsen können. Vergessene Bilder der Bibel, die gleichberechtigt neben den männlichen Symbolen stehen. An den Felsen, der dich hervorgebracht hat, dachtest du nicht mehr. Die Gottheit, die dich geboren hat, hast du vergessen. Welches Bild von Gott kommt hier in den Blick? Die Gottheit, die dich geboren hat. Die Rede von Jahweh als der Gebärenden. Auch das ein Merkvers gegen die Einseitigkeit. Förmlich greifbar wird dieser Gedanke, wenn ich Jesaja 42, Vers 14 lese: Wie eine Gebärende will ich stöhnen, hecheln und dabei nach Luft schnappen. Schwer vorstellbar, wenn man hier Herr übersetzt. Jahweh, wir haben unseren Ursprung in dir. Du bist die Gottheit, die uns das Leben schenkt, die einen Neuanfang möglich macht, die dafür sorgt, dass wir Licht sehen, wo vorher alles dunkel war. Ein anderes Bild: Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Welches Bild? Was sagt mir das? Gott, du hast mein Geschick von Anfang an in deiner Hand. Du verhilfst dem Leben zum Durchbruch. Und wenn's brenzlig wird, bist du wie eine Hebamme die Lebensretterin. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, sagt Jahweh. Das kennen wir von früher, oder? Da bist du als kleines Kind hingefallen, Knie aufgeschrappt. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater mir sagte: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Basta! Meine Mutter hat mich in den Arm genommen, hat vielleicht gepustet, dadurch wird das ja besser. Und sie hat mich getröstet, bis ich aufhören konnte zu weinen. So ist Gott. So ist Gott wie eine tröstende Mutter. Oder der Vergleich mit einer aufgebrachten Tiermutter: Ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihre Jungen genommen sind. Das ist im Ergebnis nichts anderes als der wutschnaubende, zornige Gott, mit aber einem wichtigen Unterschied. Beim zornigen Gott hatte ich als Kind immer die Angst, dieser Zorn könnte mich treffen eines Tages. Mein wutschnaubender Vater hat mir da gereicht. Das Bild von der Bärin ist anders. Es sagt mir, Gott behütet mich. Er stellt sich schützend vor mich. Jahwe setzt sich mit ihrer ganzen Existenz ein, um mich zu bewahren. Das Bild von der Hebamme, Mutter und Tiermutter, für mich persönlich Merkverse gegen die Einseitigkeit. Vergessene Bilder. Sind sie weniger als das Bild des Richters oder des Heerführers? Es gibt eine Fülle von Bildern in der Bibel, die vergessen sind. Jahwe als die Stillende. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Die Gottheit, auf die wir angewiesen sind, die uns versorgt mit dem, was das Leben braucht, die dafür sorgt, dass wir wieder ruhig einschlafen können. Eine ganze Reihe von Bildern drehen sich dann um Haus und Haushalt. Ja, wie die Augen von Dienern auf die Hand ihres Herrn, die Augen der Magd auf die der Gebieterin, so richten sich unsere Augen auf Jahwe. Ja, kommt beides in den Blick. Gott als Hausherr und als Hausherrin. Ein Bild noch zum Schluss. Eins, bei dem man genauer hingucken muss. Psalm 139, Vers 13. Psalm 139, Vers 13. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. An dieser und an anderen Stellen spricht die Bibel vom Weben Gottes. Du hast mich gewoben, steht da. Hier muss man wissen, das Weben war erst da von Männern ausgeübt, als es zum Beruf wurde. Anders in biblischer Zeit, da wurden Tätigkeiten draußen von Männern ausgeübt, Tätigkeiten im Haus von Frauen. Das Weben war eine typisch weibliche Tätigkeit. Niemand hätte früher bei diesem Text an einen Mann am Webrahmen gedacht. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Jahwe als die Weberin. Das Gleiche gilt übrigens zwei Verse weiter in Vers 15. Da wird ein anderes Wort für Weben benutzt, Rakam. Das meint das Weben kostbarer Stoffe, mit verschiedenen Farben, mit Gold- und Silberfäden. Das sagt mir, du bist wertvoll vor Gott von Natur aus, vom Ursprung her. Nicht, weil du was Besonderes leistest. Es gibt dann weiter die Bilder von der Töpferin, der Käserin, der Flechterin. Meine Lieben, wisst ihr, was mich beim Vorbereiten der Predigt total erstaunt hat? Wer hat diese Bilder aufgeschrieben? Es waren Männer, die durch und durch vom Patriarchat geprägt waren. viel aufgeklärtere Männer haben sie uns dann aus unserem Bewusstsein radiert. Warum soll unsere Sprache von Gott nicht auch den Weg der sanften Steigung gehen? Ich frage dich, welche Bilder von Gott sind dir wichtig? Sind es eher die traditionell männlichen oder auch die vielen weiblichen? Kannst du einmal Folie 6 bitte machen? Ja. Die eben war schon, ja, hier seht ihr beides, die steile Felswand und den sanften Anstieg. Wisst ihr, wichtig ist mir, dass wir in der Gemeinde eine Ästhetik der Bilder entwickeln, dass wir die Schönheit aller Bilder wahrnehmbar machen, dass wir lernen, auch die vergessenen Bilder der Bibel schön zu finden. Ich finde eine offene Atmosphäre in der Gemeinde wichtig, dass jeder seine Bilder benennen darf. Da stellen sich natürlich Fragen. Da ist eine Glaubensschwester, der ist das mütterliche Erbarmen Gottes vielleicht näher als die männliche Dominanz des Herrn. Wird das akzeptiert in der Gemeinde? Hält die Gemeinde es aus, wenn jemand von Gott als der Weberin spricht oder der Töpferin? Hält die Gemeinde es aus, wenn jemand Gott im Gebet als Mutter anspricht? Ich möchte euch Mut machen, Gott auch in anderen Bildern wahrzunehmen. Gott finden, auch in den vergessenen Bildern der Bibel. Es waren nicht alle, es gibt noch mehr. So von Gott sprechen und so mit Gott sprechen. Die vergessenen Bilder, mir persönlich sind sie wichtig geworden. Ich finde sie für mich unverzichtbar.